SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Wie geht's weiter in der Ukraine? In dieser Woche könnte es wichtige Schritte hin zu einem Waffenstillstand geben. Das glaubt auch Bundesaußenminister Wadefuhl. Der hat die kommenden Tage als entscheidend für die Ukraine-Friedensbemühungen bezeichnet. Gestern haben US-Vertreter mit Teilen der ukrainischen Führung in Miami verhandelt. Im Moment bombardiere Präsident Putin weiter, sagte Wadefuhl am Abend im Ersten. Dennoch äußerte er auch die Hoffnung auf einen Verhandlungserfolg.
Die Situation ist gänzlich so, dass ständig die Ukraine sagt, sie ist bereit, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, dass sie bereit ist zu Verhandlungen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass jetzt wirklich die Chance besteht, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es Verhandlungen auf Augenhöhe geben kann.
Außenminister Wadefuhl von der CDU. US-Präsident Trump hat sich auch schon geäußert. An Bord der Air Force One sagte er, es gebe eine gute Chance für ein Abkommen. Martin Ganselmeier berichtet.
Auch Außenminister Marco Rubio ist zuversichtlich, sieht aber noch schwierige Punkte für die weiteren Verhandlungen mit Russland. Ziel sei es, nicht nur den Krieg zu beenden, sondern der Ukraine auch zu helfen, für immer sicher zu sein und das Land vor einer erneuten Invasion zu schützen. Der neue Verhandlungsleiter der Ukraine, Rustem Umerov, lobte die Verhandlungen in Miami als produktiv. Über Inhalte äußerten sich weder Rubio noch Umerov. Im Laufe des Tages wird Trumps Sondergesandter Witkoff nach Moskau reisen, um den mit der Ukraine besprochenen Verhandlungsstand mit Russland rückzukoppeln.
Die Waffenkonzerne haben auch 2024 wieder von Kriegen und Konflikten rund um den Globus profitiert. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI haben die 100 größten Rüstungshersteller der Welt umgerechnet rund 585 Milliarden Euro an Einnahmen gemacht. Ein neuer Rekord. Jana Sinram berichtet.
Haupttreiber für die Entwicklung waren laut SIPRI geopolitische Spannungen wie die Kriege in Gaza und in der Ukraine und ein genereller Trend der Staaten, wieder mehr auf militärische Stärke zu setzen. Davon profitierten auch die Hersteller in Europa. Die 26 größten europäischen Rüstungskonzerne verzeichneten zusammengenommen einen Umsatzplus von 13%. Für die 4 größten deutschen Konzerne ging es sogar 36% nach oben. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist ein unabhängiger Think Tank und veröffentlicht jedes Jahr Berichte zu Waffenindustrie, Rüstungskäufen, Konflikten und Waffenexporten.
Nach dem Großbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten auf mindestens 146 gestiegen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Am Wochenende gedachten die Menschen in Hongkong der Opfer der Brandkatastrophe. China-Korrespondent Benjamin Eise berichtet.
Vor dem Gebäudekomplex im Stadtteil Taipo legten sie Blumen und handgeschriebene Karten nieder. Andere trugen sich in Kondolenzbücher ein und versammelten sich zum Gebet. Zu Beginn der offiziellen dreitägigen Trauer am Samstag hielten Regierungsvertreter 3 Schweigeminuten ab. Die Flaggen der Sonderverwaltungsregion Hongkong und der Volksrepublik China wehen noch bis heute Abend auf Halbmast. Der Großbrand war am Mittwoch ausgebrochen und hat die Menschen in der 7 Millionen Einwohnerstadt tief erschüttert. Das Feuer breitete sich von einem 30-geschossigen Wohnblock rasant auf 6 benachbarte Wohnhäuser aus.
Nach Kritik und dem Austritt von Mitgliedsunternehmen hat der Verband der Familienunternehmer seine Position zum Umgang mit der AfD korrigiert. Präsidentin Ostermann bezeichnete eine Einladung an AfD-Politiker am Abend als Fehler. Sven Kuhnen.
Der Verband hatte Abgeordnete der AfD zu einem parlamentarischen Abend eingeladen. Laut Ostermann wollten die Unternehmer ihnen erklären, wie wirtschaftsfeindlich das Parteiprogramm sei und wie es dem Standort Deutschland schade. Leider sei aber ein falscher Eindruck entstanden. Der Verband habe die AfD nicht stärken wollen. Das Gegenteil sei richtig. Wir distanzieren uns von Extremisten und lassen uns nicht von ihnen vereinnahmen, so Ostermann. In den nächsten Wochen will der Verband nun mit seinen Mitgliedern über den Umgang mit der AfD diskutieren. Mehrere Familienunternehmen hatten die Einladung an die AfD kritisiert und den Verband in der Folge verlassen, darunter Rossmann und Vorwerk.
In der Fußball-Bundesliga hat Freiburg am Abend Mainz mit 4:0 besiegt. Die Breisgauer ließen nur einen einzigen Torschuss von Mainz zu. Freiburg-Coach Julian Schuster war nach dem Spiel entsprechend stolz auf seine Mannschaft.
Es war von vorne weg bis nach hinten wirklich komplett geschlossen, sehr, sehr griffig. Das ist wichtig in Spielen gegen Mainz, musst du diesen Kampf annehmen, diese Zweikämpfe. Und das haben sie getan, plus daneben auch entsprechend spielerische Momente gehabt. Gut, das sind Dinge, Die werden wir in den nächsten Wochen auch benötigen. Und schön, dass sie sich heute dann eben auch für diese Leistung auch über die gesamte Spieldauer dann auch belohnt hat.
Tja, dementsprechend enttäuscht zeigte sich dann Mainz Sportdirektor Nico Bungert nach dem Spiel.
Wir hatten Hoffnung, einen Turnaround zu schaffen, haben uns vorgenommen, eine andere Energie auf den Platz zu bekommen und waren eigentlich von Minute 1 chancenlos und sind jetzt ja völlig verdient in der Saisonphase auf dem letzten Platz und haben dieses Spiel heute hier völlig verdient mit 0-4 verloren.
Ja, Mainz ist damit jetzt Tabellenschlusslicht. Freiburg springt auf Platz 8. Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land auch ihr drittes Vorrundenspiel gewonnen. Die DHB-Auswahl siegte am Abend in Stuttgart mit 31-20 gegen Serbien. ARD-Sportreporter Thorsten vom Wege mit den Höhepunkten.
Insbesondere in der ersten Hälfte agierte das DHB-Team wie aus einem Guss, stand in der Abwehr gegen die robusten Serbinnen äußerst stabil. Auch im Angriff war man konzentriert und ließ deshalb von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer das Spiel als Sieger beenden wird. Schon zur Pause war alles klar. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Schützlinge von Bundestrainer Markus Gaugisch nicht nach. Das Resultat sprach Bände. Nun geht es nach Dortmund. Am Dienstag um 20.30 Uhr werden die Färöer der erste Hauptrundengegner der Deutschen in der Westfalenhalle sein. Einige Tickets sind noch zu haben. Die DHB 7 hätte sich ob der bisher gezeigten Leistungen auch in der nächsten Turnierphase die bedingungslose Unterstützung der Fans durchaus verdient.
Die weiteren Hauptrundengegner sind dann Spanien und Montenegro. Und fürs Weiterkommen müssen die deutschen Handballerinnen mindestens Zweite in ihrer Gruppe werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es nach Nebelauflösung viel Sonne. In Rheinland-Pfalz und in Teilen Baden-Württemberg sind auch ein paar Wolkenfelder unterwegs. An der Donau und Richtung Bodensee sind die Nebelfelder häufig zäh. Teilweise bleibt es den ganzen Tag über grau und trüb. Die Temperaturen steigen auf 2 Grad im Westerwald, in der Eifel und auch im Hochschwarzwald. Und bis zu 8 Grad werden sie im Markgräfler Land, in der Vorderpfalz und an der Weinstraße.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Immer weniger junge Menschen und immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Diese Entwicklung stellt das Rentensystem auf eine harte Probe. Kein Wunder also, dass sich die schwarz-rote Regierungskoalition schon seit Wochen an diesem Thema aufreibt. Die Rente der Zukunft. Wie geht es gerecht für Jung und Alt? Das ist unsere Serie diese Woche. Heute schauen wir auf Menschen, die bereits das Rentenalter erreicht haben. Auffällig ist dabei, dass immer mehr von ihnen noch weiter arbeiten. Aus finanziellen Gründen, aus Spaß an der Arbeit einfach oder um tatsächlich fit zu bleiben. Davon profitieren natürlich auch die Unternehmen, die nach Fachkräften suchen. Zum Beispiel die Baufirma Lehnen in Seelem bei Wittlich in der südlichen Vulkaneifel. 15 Beschäftigte sind inzwischen 65 plus und bringen dort ihre Berufserfahrung und Expertise ein. Die Firma beschäftigt damit genauso viele Rentner wie Azubis. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat 2 der arbeitenden Rentner getroffen.
Ich habe insgesamt 50 Jahre und 5 Wochen gearbeitet und es macht immer noch Spaß. Wenn auch die Jungen sagen, der Opa ist schon wieder da, aber das macht mir gar nichts. Ne? Ich stehe da drüber, weil ich sage, ich brauche euch nicht, ihr braucht mich.
Sagt Edgar Gröber, 69 Jahre alt. Der gelernte Straßenbauer gibt den Azubis der Baufirma Lehnen Nachhilfeunterricht in Deutsch, Mathematik und Sozialkunde, damit sie die Prüfung schaffen. Als vor 4 Jahren die Rente anstand, hatte ihn sein Chef gefragt, ob er weitermachen wollte. Edgar Gröber sagte ja.
Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, erstens schon mal, die Rente ist nicht so toll, wie ich mir das eigentlich mal gedacht hatte. Und von 100 auf 0 bringt nichts.
Jetzt arbeitet er als Minijobber für seine alte Firma weiter. Damit ist er nicht alleine. Kfz-Meister Gerhard Griebler, knapp 65, bekommt seit dem Frühjahr Rente. Trotzdem arbeitet er an 3 Tagen in der Woche jeweils 9 Stunden und repariert die vielen Baufahrzeuge bei Lehnen.
Warum gehe ich arbeiten? Weil es doch Spaß macht, ganz einfach. Außerdem ist die Frau, die ist auch manchmal froh, wenn man halt mal, dass sie Ruhe hat zu Hause. Ist eine schöne Umstellung, von 100% gar nichts mehr zu machen, das geht gar nicht. Erstens denke ich, baut der Geist ab, der Körper baut ab. Man sollte immer irgendwie gefordert bleiben, um selber fit zu bleiben.
Und die Rentner sind auch sehr wichtig für die mittelständische Baufirma mit mehr als 300 Beschäftigten, sagt Personalleiterin Tina Schiemann.
Wir haben zurzeit 15 Auszubildende, aber auch genauso viele Rentner, die uns Gott sei Dank über ihre Regelaltersgrenze zur Verfügung stehen. Gott sei Dank deshalb, weil es in zweierlei Hinsicht wirkt. Zum einen gegen den Fachkräftemangel, aber auch zum anderen das Wissen weiterzugeben und bestmöglich an die jungen Azubis weiterzugeben.
Der Älteste bei Lehn ist schon Mitte 70.
Der fährt Gräder. Das ist eine spezielle Maschine, die im Wald die Wege und so begradigen kann. Und der ist einfach fit.
Eine gute Gesundheit ist für viele Seniorenmitarbeiter eine Grundvoraussetzung, um weiterzuarbeiten. Aber auch die Finanzen müssen stimmen. Viele Rentner arbeiten nur als Minijobber für maximal 556 Euro im Monat, weil sonst die Steuern für sie zu hoch wären. Ein Hemmschuh, meint Lehnen-Personalleiterin Tina Schiemann.
Das könnte einfacher gehen, wenn die Rahmenbedingungen in Deutschland besser wären. 556 Euro Job ist halt bei einem Stundenlohn von über 20 Euro, wo die alle liegen, schnell geschehen. Wir würden sie gerne mehr beschäftigen als 556 Euro, können es aber nicht, wenn sie in den 556-Euro-Job gehen oder der Mitarbeiter muss halt versteuern, was ihm natürlich dann weniger zur Rente bringt. Die Freibeträge für Rentner hochzusetzen, wäre sicherlich eine Option, die uns allen helfen würde, sowohl den Rentnern, aber auch als den Unternehmen.
Das würde auch dem aktiven Rentner Gerhard Kriebler gefallen.
Einen höheren Freibetrag wäre natürlich cool, ja, aber da ist die Politik dafür zuständig halt, gell.
Die Rente der Zukunft. Wie geht's gerecht für Jung und Alt? Das ist unsere Serie in dieser Woche. Jeden Morgen hier im Infodate in SWR Aktuell.
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Der Bundestag will die Politik in der Corona-Pandemie mit einer Enquete-Kommission aufarbeiten. Bei der öffentlichen Sitzung heute ist unter anderem der Virologe Christian Drosten zu Gast. Er hatte die Bundesregierung während der Pandemie beraten. Aus Berlin Birte Sönnigsen.
Die Grünen haben Drosten als Sachverständigen eingeladen, obwohl sie mit scharfen Attacken gegen ihn rechnen. Die grüne Abgeordnete Paula Pichotta sagt, die AfD missbrauche die Enquete-Kommission, um Falschbehauptungen zu verbreiten und renommierte Fachleute persönlich zu attackieren. In der Sitzung soll es heute unter anderem um Pandemie-Frühwarnsysteme, Krisenpläne und Daten gehen. Bis Juni 2027 soll die Kommission ihre Arbeit abgeschlossen haben. Ein Abschlussbericht soll dann konkrete Empfehlungen aussprechen, wie Deutschland Gesundheitskrisen in Zukunft besser bewältigen kann.
In Berlin finden heute deutsch-polnische Regierungskonsultationen statt. Bundeskanzler Merz empfängt den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Thema ist vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die gemeinsame Verteidigungspolitik. Anschließend gibt es eine gemeinsame Kabinettssitzung. Aus Berlin Björn Dake.
Wenn es um die Ukraine geht, reden für die Europäer meist Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Das Treffen in Berlin dürfte auch der Versuch der Bundesregierung sein, die polnische Regierung enger einzubinden. Im Kanzleramt heißt es, ohne Polen geht es nicht. Zuletzt hatte die Bundeswehr ein weiteres Kampfflugzeug in Polen stationiert, um den Luftraum vor möglichen russischen Angriffen zu schützen. Auch die Sicherheit auf der Ostsee verbindet beide Länder. Das Verhältnis zum polnischen Ministerpräsidenten Tusk gilt in Berlin als einigermaßen entspannt, trotz der deutschen Grenzkontrollen und obwohl die polnische Justiz die Auslieferung eines Verdächtigen der Nord Stream-Anschläge abgelehnt hatte. Nach einem Gespräch zwischen Merz und Tusk am Nachmittag treffen sich die meisten Ministerinnen und Minister zu einer gemeinsamen Sitzung. Dabei könnten dann auch die Wirtschaftsbeziehungen zur Sprache kommen und das Erinnern an die deutschen Kriegsverbrechen in Polen im Zweiten Weltkrieg.
5 Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier kommen am heutigen Tag wieder Menschen zusammen, um der Opfer zu gedenken. Dazu versammle man sich zur damaligen Tatzeit um 13.46 Uhr an der zentralen Gedenkstätte, teilte die Stadt mit. Der Koordinator der Nachsorgegruppe Bernd Steinmetz sagte, auch 5 Jahre nach der Amokfahrt sei die Sicherheit in der Trierer Fußgängerzone ein Thema.
Das ist natürlich sehr subjektiv auch nochmal. Und für viele ist es halt wichtig, das Gefühl zu haben, dass sich das nicht wiederholen kann. Also dass nicht ein Auto durch die Fußgängerzone fährt und sie bedroht.
Am 1. Dezember 2020 war ein Mann mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone in Trier gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. 5 Menschen starben unmittelbar. Zudem gab es Dutzende Verletzte und Traumatisierte. Im Februar 2024 starb ein weiterer Mann infolge von Verletzungen, die er bei der Tat damals erlitten hatte. Im Höhenpark am Stuttgarter Killesberg findet heute eine Gedenkveranstaltung für die im Holocaust ermordeten Juden statt. Heute, vor 84 Jahren, am 1. Dezember 1941, fuhr der erste Deportationszug vom Nordbahnhof ab. Christine Hartart.
Bis 1945 wurden etwa 2500 jüdische Menschen aus Stuttgart und dem damaligen Württemberg und Hohenzollern verschleppt. Die wenigsten überlebten. Bevor sie mit dem Zug vom Nordbahnhof aus in Vernichtungslager im Osten deportiert wurden, wurden die Jüdinnen und Juden in ein Sammellager auf dem Stuttgarter Höhenpark Killesberg gebracht. Deshalb wird hier heute auch die Gedenkveranstaltung stattfinden. Organisiert wird sie von der Stadt, der Gesellschaft für christlich-jüdischen Zusammenarbeit und dem Verein Zeichen der Erinnerung. Schüler aus Stuttgart werden auf selbstgestalteten Plakaten die Schicksale einiger Getöteter greifbar machen.
Die Hip-Hop-Band Zweierpasch aus Freiburg und Kehl erhält heute in Berlin das Bundesverdienstkreuz. Die Zwillingsbrüder Felix und Till Neumann werden unter anderem für ihr Engagement für Demokratie und Völkerverständnis ausgezeichnet. Robert Wolf.
Seit mehr als 10 Jahren sind Felix und Till Neumann mit Zweierpasch und deutsch-französischen Texten in Europa, Asien und Afrika unterwegs. Mit ihrer Musik und internationalen Projekten setzen sich die Brüder aus Freiburg bzw. Kehl für die deutsch-französische Freundschaft, Frieden und Völkerverständigung ein und engagieren sich gegen Rechtsextremismus. In der sogenannten École du Flow bringen Zweierpasch Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Frankreich in einem musikalischen Kreativwettbewerb zusammen. Zweierpasch erhalten das Bundesverdienstkreuz für ihr länderübergreifendes Engagement von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich im Rahmen des Leitmotivs Deutschland in der Welt im Schloss Bellevue.
Heute ist Welt-AIDS-Tag. Diesen gibt es mittlerweile schon seit 30 Jahren. Die AIDS-Hilfevereine wollen an diesem Tag auf Menschen aufmerksam machen, die HIV-positiv sind. Auch zum Beispiel in Karlsruhe. Luka Robitsch.
In Karlsruhe nutzt man den Tag, um daran zu erinnern, dass es HIV-Erkrankungen immer noch gibt. Obwohl das Virus mittlerweile gut behandelbar ist, sei es wichtig, weiterhin über das Thema zu sprechen, sagt die Geschäftsführerin des AIDS-Hilfevereins Karlsruhe, Anja Stegbauer-Bayer. Der Verein setzt sich für Prävention, Heilung und Abbau von Vorurteilen rund um das Thema HIV ein. Diese Arbeit müsse weiterhin gefördert werden, um den Fortschritt zu erhalten, so Anja Stegbauer-Bayer. Zumal die HIV-Betroffenen mittlerweile ein normales Leben führen können. Die infizierte Person ist nach einer durchgeführten ärztlichen Therapie nicht einmal mehr ansteckend. Sie kann beispielsweise Kinder gebären, stillen und ungeschützt Sex haben.
Reisende und Pendler rund um Stuttgart müssen in den kommenden Wochen mit Problemen im Bahnverkehr rechnen. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Demnach kommt es ab heute bis zum 21. Dezember wegen Bauarbeiten zu Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen. Das habe Auswirkungen für Reisende in ganz Süddeutschland. Betroffen seien unter anderem ICE- und EC-Linien nach München sowie die IC-Strecke nach Nürnberg.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin beginnt eine weitere Sitzungswoche des Bundestags und einiges auf der Tagesordnung könnte einem bekannt vorkommen. Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems hat allerdings nicht nur dort wiederkehrende Themen gefunden.
Alles anschnallen, es geht noch einmal in eine Extrarunde. Und was sich nach Karussell oder Autoscooter auf dem Weihnachtsmarkt anhört, hört man auch aus dem Politbetrieb in Berlin. Schwarz-Rot hat am Freitag zwar den Rentenstreit für beendet erklärt, aber so wirklich zu Ende ist es ja erst, wenn der Bundestag abgestimmt hat. Insofern bitte noch nicht die Sicherheitsbügel hoch, es geht noch einmal eine Runde weiter. Und wem bei so viel im Kreisdrehen schwindelig wird, der macht jetzt lieber die Augen zu oder hört weg. Denn selbst wenn das Rentenpaket 1 in dieser Woche durchs Parlament kommt, kommt ja noch das Rentenpaket 2. Nochmal eine Extrarunde, angeschnallt bleiben und Hände nicht aus dem Fahrzeug strecken. Und das gleiche gilt auch für den Koalitionsausschuss. Den haben wir alle gerade erst überstanden, aber noch Anfang dieses Monats soll schon der nächste anstehen. Mit noch einer Extrarunde, der vom Heizungsgesetz. Das konnten Merz und Co. letzte Woche nämlich noch nicht abschaffen, also geht's demnächst nochmal ran an den Speck. Und wo wir gerade bei Speck und Essen sind, das heißt natürlich auch, dass Markus Söder schon allzu bald seine nächste Extrarunde in Berlin drehen wird. Und bei all den Weihnachtsmärkten im Regierungsviertel springt bestimmt auch das eine oder andere Food-Video bei raus. Das ist dann allerdings eine Extrarunde, die ich mir sparen werde. Da steig ich aus.
Gedanken von Jan-Frederik Willems aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.